Ich zitiere aus dem Buch »Keine gute Geschichte« von Lisa Roy. Ich, eine Frau Anfang 30, im Outfit einer Senior Social Media Managerin, ich hatte eine kurze Escort-Karriere darauf gebaut, ethnisch uneindeutig auszusehen, italienisch, türkisch, kroatisch, mit ordentlichem Kajal, auch persisch oder arabisch. Ich konnte sein, was man haben wollte, Zitat Ende. Das sagt Arielle Freitag, die aus dem prekären Essener Stadtteil Katernberg kommt und ihr Geld als Social Media Managerin in Düsseldorf verdient, bis eine Depression sie aus der Bahn wirft. Die Autorin Lisa Roy ist im Studio. Guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Bei dem Namen Arielle Freitag musste ich sofort zum einen an den Romanhelden Freitag aus Robinson Crusoe denken und natürlich an die Meerjungfrau Arielle, die sich sehnt, ein Mensch zu sein. Sind diese Assoziationen falsch?
Also die erste hatte ich tatsächlich nicht im Kopf. Das mit dem Nachnamen war eher so zufällig, dass ich den Namen Freitag irgendwie sehr schön finde. Genau, meine Großeltern in der Gustav-Freitag-Straße in Leipzig wohnen. Und als ich gerade einen Nachnamen gesucht habe für Arielle, bin ich da vorbeigelaufen und habe gedacht, das klingt doch ganz gut. Der Vorname ist tatsächlich Arielle die Meerjungfrau und zwar die Disney-Version. Also ich habe mich bei der Namensgebung halt gefragt, was sozusagen der Referenzrahmen ihrer Mutter gewesen wäre, die so eine Teenie-Mutter war Anfang der 90er. Habe mir vorgestellt, dass die Disney-Fan war und dann ihre Tochter nach der kleinen Meerjungfrau benannt hat.
Aber die Disney-Version geht ja auch zurück, ja. Also auf die Hans-Christian Andersen-Geschichte genau. Von der Meerjungfrau.
Ja, aber ich glaube, von der wusste Rita, die Mutter von Arielle, nichts.
Aber Namen spielen in ihrem Roman schon eine sehr wichtige Rolle. Also die Großmutter von Arielle nennt sich Varuna, das ist Sanskrit und steht für die Allumfassende. Miriam heißt eine Freundin von Arielle, das steht für Miriam oder Maria. Und eben auch Arielle. Also das spielt schon eine wichtige Rolle, die Namen.
Ja, also es ist auch so einer der spielerischeren, irgendwie spaßigeren Aspekte am Schreiben, wo man so ein bisschen, also ohne sich jetzt besonders intellektuell abmühen zu müssen, irgendwie ein bisschen sich einfach was ausdenken kann.
Und das passt ja auch. Jetzt aber zur Handlung in Ihrem Roman, keine gute Geschichte. Arielle kommt aus prekären Verhältnissen. Sie hat in Düsseldorf ja eine gewisse Karriere gemacht. Eine Depression hat sie aus der Bahn geworfen. Warum geht sie denn jetzt zurück in ihre alte Heimat nach Katernberg?
Als wir sie kennenlernen zu Beginn des Buches, ist sie sehr orientierungslos, ist aus der Klinik entlassen, sitzt zu Hause rum, hat irgendwie nicht den Antrieb offensichtlich, sich wieder in die Social-Media-Management-Welt einzufinden, in der sie vorher dem Klinikaufenthalt gearbeitet hat. Wartet also auf ein Zeichen, was jetzt passieren soll, wo es jetzt hingehen soll. Und ich denke, sie würde behaupten, dass sie also sozusagen genötigt wird, zurückzukommen, weil sie einen Anruf aus der Heimat bekommt, dass ihre Großmutter gestürzt ist und Hilfe braucht. Ich denke eher, sie will auch zurück. Also man kann ja niemanden zwingen zu Dingen, die sozusagen schon angelegt sind. Heißt, ich nehme an, dass etwas in ihr auch irgendwie die Geschichte vervollständigen möchte.
Also sie beschreibt sich ja selbst als irgendwie lost, verloren und sagt, ich warte eigentlich auf ein Zeichen. Und das ist dann dieses Zeichen, dieser Anruf, dass die Großmutter gestürzt ist und dass sie Hilfe braucht und zurückkommt.
Genau.
Und dann fährt sie auch nach Katernberg zurück. Was ist das für ein Milieu, in das Arielle zurückkehrt, in dem sie aufgewachsen ist?
Ja, also wie Sie schon gesagt haben im Vorspann, es ist ein prekärer Stadtteil, heißt einer, der von Armut geprägt ist, von Arbeitslosigkeit auch. Also es war ein klassischer ArbeiterInnenviertel, wo viele Gastarbeiter, wobei ich den Begriff schrecklich finde, aber viele Menschen mit Migrationshintergrund in Zechen gearbeitet haben, der dann sozusagen von Arbeitslosigkeit heimgesucht wurde nach Ende der Bergbauzeit. Und auch jetzt noch viele Jahre später echte Probleme hat und so ein bisschen im Abseits ist.
Und die Mutter von Arielle ist verschwunden, als sie 6 Jahre alt war. Sie ist bei ihrer Großmutter dann weiter aufgewachsen. Es ist geheimnisvoll. Also man weiß nicht, was aus der Mutter geworden ist, ob sie abgehauen ist oder was passiert ist. Nicht? Das interessiert Arielle natürlich ganz immens.
Ja, also ich wage zu behaupten, dass so das weibliche Verschwinden ein Thema im Buch ist. Also in mehrfacher Hinsicht, unter anderem genau, ist ihre Mutter verschwunden, aber es sind auch 2 Mädchen in dem Stadtviertel verschwunden. Vielleicht in subtileren Formen kann man sich fragen, wie Arielle und Varuna irgendwie präsent sind oder verschwinden aus ihren Lebensumständen.
Wie meinen Sie das, dass weibliches Verschwinden in dem Roman ein Thema ist?
Also weibliches Verschwinden interessiert mich sowieso als Thema, also im ganz im kleinsten, sozusagen im ungefährlichsten, weil vielleicht gar nicht so ungefährlichem Maße, so die Frage, wie viel Raum nehmen Frauen ein im öffentlichen Raum, wie groß machen wir uns in unseren Gesten, welche Orte meiden wir und warum. Und dann hier sozusagen die zugespitzte Form von Frauen, die tatsächlich nicht mehr da sind, die verschwunden sind.
Ist ja auch in Ihrem Roman bemerkenswert, bis auf John, darüber sprechen wir später noch, Männer sind eigentlich verschwunden. Die kommen ja über Väter, Großväter, die kommen gar nicht vor.
Stimmt. Das wurde mir jetzt auch oft gesagt. Wenn man mir das sagt, klingt das total offen, also wirkt das natürlich auch total logisch und offensichtlich. Ich fürchte fast, auch wenn das natürlich nicht, sozusagen nicht die reflektierte Antwort meiner Träume ist, dass es einfach ein bisschen meiner Lebensrealität geschuldet ist, dass in meinem eigenen Aufwachsen in Katternberg Männer und Väter einfach keine besonders große Rolle gespielt haben, sondern ich Tochter einer alleinerziehenden Mutter bin und von meiner Mutter und meiner Großmutter großgezogen wurde und auch um mich herum Väter bestenfalls so eine Nebenrolle hatten.
Und das ist einfach zufällig so gewesen.
Das weiß ich nicht. Also ich bin ja keine Soziologin, ob da irgendwelche verschiedenen Aspekte sich irgendwie überlappen und dann dazu führen. Also in meinem Fall hat es, glaube ich, auch was mit ostdeutscher Herkunft zu tun, wo es einfach nicht so sozial geächtet war, was es im Westdeutschland der 90er schon noch war, hier und da, würde ich behaupten. Alleinerziehend zu sein, also dass diese Hürde sozusagen nicht bestanden hat.
Varuna, die Großmutter, darüber müssen wir reden. Sie hat das Outfit einer fernöstlichen Wanderpredigerin, heißt es einmal, ist aber Ariel gegenüber eigentlich sehr kaltherzig. Warum?
Varuna ist so ein bisschen bleibt ein bisschen ein Mysterium im Buch, würde ich behaupten. Ariel flieht ja aus diesem Stadtviertel, also flieht irgendwie ziemlich wortwörtlich, also als Teenie, sobald sie weg kann und Abitur hat, will sie halt daraus einfach nur nicht zurückschauen, was anderes, was Besseres sein. Und ich möchte behaupten, dass Varuna das auch macht, nur gar nicht die Mittel hat, tatsächlich zu gehen, sondern sich sozusagen so ein bisschen im Kopf und im Look, so in der Ästhetik, in ein interessanteres Leben flüchtet, wo sie halt sagt, ich bin nicht einfach irgendwie die arbeitslose Heidrun am Stadtrand. Ich bin eigentlich jemand Interessanteres.
Wenn ich Literatur, so Topos, Großväter, Großmutter betrachte, dann sind das oft sehr liebenswerte Personen, die eher so etwas Erlösendes haben. Die Eltern sind die strengen und die Großeltern sind die, die einen in den Arm nehmen und trösten. Das ist hier überhaupt nicht so, oder?
Nee, das ist hier nicht so. Varuna hat vielleicht auch so ihre Märchenelemente, aber eher so die bedient vielleicht eher so ein böse Hexe-Klischee als das der liebenden Omi, das stimmt.
So was Geheimnisvolles hat sie auch irgendwie so was Dunkles. Ihre Wohnung ist auch immer so düster und dunkler dargestellt. Es muss einen Grund geben, um weiterzumachen. Das sagt Ariel an einer Stelle des Buches. Sie selbst sucht nach diesem Grund. Sie hofft auch, Spuren ihrer Mutter wiederzufinden. Da in Katernberg, die verschwunden ist, sagten wir bereits, als sie 6 Jahre alt war, verspricht sie sich davon auch eine Erlösung, die sie irgendwie auch nicht bekommt? Oder was verspricht sie sich davon?
Ja, also sie würde das selbst nicht so nennen, aber ein gewisser Erlösungsglaube damit sozusagen einhergeht mit dieser Spurensuche, was ja völlig verständlich ist. Also es muss ja unerträglich sein, nicht zu wissen, wo die eigene Mutter ist, was passiert ist. Ja, ich denke, dass sie schon auch einfach da was für sich abschließen muss. Also wie schon gesagt, sie ist einfach so weggegangen als junge Frau und kehrt jetzt zurück und merkt vielleicht, dass nur Wegrennen gar nicht die Antwort ist, dass man sich schon einmal sozusagen anschauen muss, was da los war.
Im Buch spricht sie ihre Mutter auch immer wieder an, also sie glorifiziert auch ihre Mutter.
Ja, das ist natürlich der Vorteil bei Müttern, die verschwinden, wenn die Töchter 6 Jahre alt sind, dass die beiden keine Pubertät, sozusagen Ariels Pubertät nicht miteinander erlebt haben, gar nicht sozusagen die Chance hatten auf diese ganz typischen Reibungen, sich gar nicht aneinander abarbeiten konnten, sondern Rita vor allem Erinnerung ist und dann natürlich nur gute Erinnerung.
Ist aber nicht gut, sowas zu machen, oder?
Ich weiß nicht, gut oder schlecht. Es ist also, kommt mir völlig nachvollziehbar vor. Also sie glorifiziert sie, aber ich denke, in einer gewissen Weise funktioniert das auch für sie. Also ich das Gefühl jetzt, wenn ich mit Menschen rede, dass viele Leute das Buch als so viel düsterer wahrnehmen, als ich es gemeint habe, weil für mich ist es auf jeden Fall auch die Geschichte davon, wie diese Liebe zu ihrer Mutter und die Liebe, der sie sich gewiss ist, die sie durch die verschwundene Mutter quasi immer noch erfährt, Ariel durch ihr Leben trägt.
Blicken wir nochmal auf die Biografie von Ariel, die ja auf der Suche ist. Sie hat diese Depression. Sie dachte, eine Karriere in Düsseldorf könnte ihr vielleicht einen Lebenssinn geben. Dadurch könnte sie ausbrechen. Sie vermisst einen Halt. Sie ist auch, fand ich interessant, in einem evangelischen Kindergarten mit lauter Karteileichen Christen gegangen. Der Islam gibt ihr auch gar nichts, also der rauscht auch eher im Hintergrund vorbei. Aber die Religion, die taucht dann doch immer wieder als eine Art, ja, ich sag mal, atmosphärisches Rauschen auf. Varuna, Ariel vermutet auch, dass ihre Mutter an Gott geglaubt hat. Sie selbst hat aber keinen Bezug.
Sie selbst hat keinen Bezug. Und ich muss zugeben, ich als so ewig Suchende, die Religion endlos faszinierend findet, musste mich wirklich zurückhalten. Das ist ja wichtig, gerade in so einem Erstlingswerk, dass man nicht alle eigenen Interessen versucht, noch so mit unterzumischen. Deswegen kommt Religiosität vielleicht nur ab und an, wo ich mich nicht zurückhalten konnte, vor. Für Ariel würde ich behaupten, spielt es tatsächlich keine Rolle. Also ich glaube, die ist in ihrem Atheismus ziemlich gefestigt einerseits und dann andererseits spricht sie die ganze Zeit zu ihrer verstorbenen oder mindestens verschwundenen Mutter. Und zwar auf eine Art, wie ich finde, die vermuten lässt, dass sie schon glaubt, dass es etwas gibt, zu dem sie sprechen kann.
Also mit so einem gewissen transzendenten, spirituellen Empfinden dann auch, oder?
Ja, also ich würde denken, dass Ariel das nicht so reflektiert, aber ich glaube schon, dass sie denkt, dass es irgendeine Form von Seele gibt in ihrer Mutter, die das empfangen kann, was sie ihr erzählt.
Wir haben bereits gesagt, bis auf John kommen Männer nicht vor. Ariel und John, das ist der Mann, dann mit dem Ariel erst ein ziemlich merkwürdiges Verhältnis beginnt. Dann entwickelt sich doch im Laufe des Romans mehr daraus. Gewagte These, ist ihr Roman auch eine Liebesgeschichte und die Liebe die einzig mögliche Erlösung?
Also ich glaube nicht, dass romantische Liebe die einzig mögliche Erlösung ist. Liebe als solches weitergefasst bestimmt schon. Und ich würde das Buch jetzt nicht als Liebesgeschichte anpreisen und gleichzeitig war es mir wichtig, dass Ariel sowas Schönes erfährt auch.
Naja, es ist keine romantische Geschichte. Mhm. Liebesgeschichte, die beginnt auch ganz und gar nicht romantisch, sondern sie beginnt eher so knallhart, wie das Leben in Katernberg knallhart ist. Aber man ist doch erstaunt, dass sie treffen sich immer wieder an der Tischtennisplatte, schauen sich die Wolken an und anderes. Also ein bisschen Romantik ist da auch schon dabei.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das würde ich so unterschreiben.
Und ganz am Ende steht Ariel inmitten ihrer neuen Freundin, das kann man so sagen, die sie gewonnen hat in Essen-Katernberg. John ist auch bei ihr, Freundschaft und Liebe. Ist das der Trost, der sie dann auch vielleicht vor der Einsamkeit schützen kann?
Ich denke, hoffe, das ist der Trost, der uns alle vor Einsamkeit schützen kann. So sinnstiftende, ehrliche, tiefe Beziehungen zu anderen Menschen.
Und deswegen ist Ihr Buch kein trauriges Buch.
Dankeschön, ich sehe es genauso.
Vielen Dank, Lisa Roy. Keine gute Geschichte, so heißt Ihr Roman. Ein Roman über eine Frau, die nach ihrer Mutter sucht, die aus prekären Verhältnissen kommt, die sich davon zu befreien sucht und dann doch in ihrer alten Heimat Freunde findet. Ein berührender Roman über den Verlust, über Trostlosigkeit und Trost, über Identität, über Freundschaft und Liebe. Das Buch Keine gute Geschichte ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 238 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.